Vor einigen Jahren war ich das erste Mal an der Nordsee. Zum Kurzurlaub. Ich liebe Wasser. Ich liebe Bäche, die so daher plätschern. Ich liebe Meere. Ich liebe Seen. Naja, und dann waren wir eben an der Nordsee. Und Wetter war schön. Und kaum waren wir da, sind wir natürlich zum Ufer. Und ich hörte schon das Rauschen der Wellen. Ne, und dieses leichte Kriseln auf dem Wasser, wenn der Wind so dieses Kriseln erzeugt. Ja, und dann stand ich da und weit und breit kein Wasser, nur Watt. Sah aus wie eine Mondlandschaft mit so ein paar mickrigen Pfützen. Und auch wenn ich wusste, klar, Ebbe und Flut, alles klar, ich konnte es nicht glauben. Ich war fassungslos. Ich bin also immer nur rumgerannt. Bis jetzt kann ich es eigentlich nicht glauben, dass ich dachte, kann doch gar nicht sein. Ich bin hier und wo ist die See? Also war, das Stimmungsbarometer ging von 100. Das sank nicht nur, das brach förmlich zusammen. Ja. Und so war es die ganzen Tage. Das Wasser kam abends rein. Und frühmorgens war es wieder weg. Irgendwie kamen wir in diesen Tagen nicht zusammen. Aber der Plan sollte wohl ein anderer sein. Und so haben wir unter anderem eine Wattfahrt gemacht. Ich weiß nicht, hat einer von euch schon mal eine Fahrt durchs Watt gemacht? Also mit einer Pferdekutsche sind wir dann stundenlang zu so einer kleinen Insel, auf der nur ein paar Menschen wohnen. Sind wir dahin und haben uns das angeguckt und stundenlang wieder zurück. Und ich mag nicht nur Wasser, ich mag auch Stille. Ich bin gerne in der Stille. Aber diese Stille, die da war, die kannte ich nicht. Da war nichts, nichts. So eine Dichte, so eine Tiefe an Stille habe ich noch nie erlebt, über Stunden. Ja, war also nicht Meeresrauschen angesagt, sondern Wattstille. Und auch bei den Jüngern von Jesu lief nicht alles so nach den Vorstellungen, die sie so hatten. Eines Abends, nachdem Jesus bereits auferstanden war, er war ihnen schon zweimal begegnet, saßen die zusammen und sei es jetzt aus der Not heraus oder weil sie nichts wussten, mit sich anzufangen, weil Jesus war zweimal da, aber jetzt war er wieder weg, haben sie gesagt, okay, machen wir das, was wir kennen. Und Petrus sagte, ich gehe fischen. Und die anderen folgten ihm. Also gingen sie in der Nacht fischen, aber erfolglos. Nicht einen Fisch haben sie gefangen. Sollte sich aber ändern. Erst als ein Fremder vom Ufer rief, werft das Netz doch mal auf der anderen Seite vom Boot aus, haben sie einen dicken Fang gemacht. 153 Fische. Als plötzlich der Jünger, der von sich sagt, Jesus liebt mich, rief, das ist doch der Herr, der da am Ufer steht. Und Petrus ratzfatz ins Wasser sprang und ans Ufer schwamm. Die anderen folgten ihm im Boot. Und dort angekommen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Jesus hatte Frühstück gemacht. Petrus saß schon mal vor einem Kohlenfeuer. In der Nacht, als Jesus verhaftet wurde. Kurz vorher hatte Jesus ihn offenbart, dass er also festgenommen würde, verraten wurde. Und Petrus ihm sagte, auch wenn sich alle von dir abwenden, Herr, ich nicht. Aber Jesus offenbarte ihm und sagte ihm, du Petrus, du wirst der sein, der mich in dieser Nacht noch dreimal verleugnen wird. Aber Petrus war sich seiner Sache sicher. Also standhaft blieb er dabei und sagte, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Kurze Zeit später, noch in dieser Nacht, nachdem Jesus festgenommen worden war, fand Petrus sich wieder im Hof des hohen Priesters Kaiphas, sitzend und wärmend an einem Kohlefeuer, zusammen mit anderen Menschen. die ihn frugen und fragten, bist du nicht einer von denen, der mit dem Jesus da rumlief? Und Petrus antwortete, nein, ich bin's nicht. Und er sollte noch zweimal gefragt werden, du kennst den Menschen doch, du warst doch mit dem unterwegs. Und Petrus erwiderte erneut, ich kenne diesen Menschen nicht. Und als der Blick Jesu, der dort war und über den Hof geführt wurde, als der Blick Jesu Petrus traf, stand er auf, ging hinfort und weinte bitterlich. Petrus ist Jesus, hat Jesus nicht nur verleugnet. Petrus hat sich von Jesus abgewandt. Petrus hat nicht standgehalten. Petrus ist Jesus untreu geworden. Und auch wir können uns in unserem Glaubensleben von Jesus abwenden. In den Momenten, in den Gedanken, Worten und Taten, wo wir so tun, als wenn wir ihn gar nicht kennen oder als wenn es Gott gar nicht gibt. Auch wir können im Glaubensleben Gott untreu werden. Petrus weinte bitterlich, als ihn der Blick Jesu traf. Und der Henrik hat uns letzte Woche von dem warmherzigen und gütigen Blick Gottes erzählt. Und als dieser Blick Jesu in das Herz Petrus eindrang, hat er erkannt, was er getan hat. Und in der Gegenwart Gottes, wenn sein warmherziger, gütiger Blick in unser Herz eindringt, können auch wir unsere Schwächen erkennen und erschüttert sein und bitterlich über uns weinen. Jetzt saß Petrus wieder vor einem Kohlefeuer, diesmal mit Jesus. Die Nacht war vergangen. Das Licht brach durch die Morgendämmerung, erhellte alles und die Dunkelheit verzog sich. Jesus hatte mit Petrus was zu klären. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Fragt Jesus Petrus dreimal, um mit jeder Liebesbekundung eine Verleugnung aufzuheben? Oder fragt er ihn, willst du lieber in deinem alten Beruf als Fischer tätig wieder sein und nicht als Menschenfischer, so wie ich es dir aufgetragen habe? Oder liebst du mich so bedingungslos, wie ich dich liebe? Erst beim dritten Mal, erst fragt er ja, liebst du mich wie diese? Dann beim zweiten Mal liebst du mich. Beim dritten Mal geht er auf die Ebene von Petrus herunter und sagt, hast du mich lieb? Was in der Kraft und Intensität einen ganz anderen Ausdruck hat. Der Herr wusste doch um Petrus, er wusste doch. Und Petrus hat ihm ja auch dann beim dritten Mal gesagt, Herr, du weißt es doch, ich hab dich lieb. Und er wurde traurig. Petrus hatte einen Weg zu gehen. Petrus hatte von dem Moment an, wo er sagte, auch wenn ich sterben müsste, Herr, ich würde dich nie verleugnen, mit einer Selbstsicherheit, mit einer großen Klappe, hatte er den Weg zu gehen zu, du weißt doch, Herr, ich hab dich lieb. Der Weg der Umkehr, der Weg der Buße, der Weg der Erkenntnis, dass die Liebe aus eigener Kraft nicht stark genug war, um das zu vollbringen, was er da lauthals verkündet hatte. Und ja, der Herr hat erkannt, und er hat erkannt, dass Petrus umgekehrt ist. Und Petrus musste erkennen, dass er von seinen eigenen Vorstellungen und von dem Licht, in dem er sich gesehen hatte, dass er da sich völlig falsch gesehen hat, dass er eben nicht so stark war und ans Kreuz einfach hätte mitgehen können. Und auch wir können in unseren Vorstellungen unseres Glaubenslebens traurig sein, wenn wir erkennen, dass wir uns vielleicht selbst was vorgemacht haben, wenn wir mal wieder aus eigener Kraft gehandelt haben und versagt haben. Und wenn der Feind uns die Lügen auftischt, der da sagt, du und deine Sünden, ihr werdet nie, du wirst nie dazu gehören. Gott hat dich verlassen. Aber hier beruft Gott durch Jesus Petrus in den verantwortungsvollen Dienst des Hirten. Durch die Übertragung dieser Aufgabe wird Petrus wiederhergestellt. Vergeben war ihm schon. Aber jetzt nimmt Jesus die zerbrochenen Scherben seines Versagens, fügt sie wieder zusammen, heilt in Liebe und Gnade, sodass Petrus bereit war, den Dienst auch wahrnehmen zu können. Und wie oft hat Gott schon unsere Scherben unseres Versagens genommen, wieder zusammengefügt, uns geheilt, und wie oft hat Gott uns schon vergeben. Und doch ruft er Petrus beim Namen. Er ruft ihn und sagt und spricht ihn an, Simon, Sohn des Johannes, ich weiß, wer du bist. Ich weiß auch, wo du herkommst. Ich weiß, dass du aus einer Fischerhütte kommst. Ich weiß, dass du nach Fisch gestunken hast. Du bist nicht im Schloss groß geworden. Du hattest keine Titel. Ich kenne dich und ich sehe dich und du bist erkannt und du bist geliebt. Und ich übergebe dir diese Aufgabe. Und so wie Jesus zu Petrus spricht, so spricht er auch zu dir und zu mir. Er hat eine Aufgabe für jeden von uns. Und er spricht dich und mich beim Namen an. Und Gott weiß, wo wir herkommen. Und Gott sagt uns, du bist geliebt, gekannt und gesehen. Gott ist Liebe. Und er liebt uns nicht, weil wir so liebenswert sind oder so toll, sondern weil er Liebe ist. Und seine Liebe ist unermesslich, grenzenlos und unveränderlich. Die bleibt jeden Tag gleich. Und diese Liebe und Gnade ruft Petrus jetzt nicht nur in den Dienst des Menschenfischers, der er ja schon war, sondern auch in den Dienst des Hirten. Aber Jesus ist mit Petrus noch nicht fertig. Er hat ihm noch was zu sagen. Und das schauen wir uns auch noch an. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, Was geht es dich an? Folge du mir nach. Jesus prophezeit Petrus ein Leben, also wie sein Tod aussieht, ne, am Kreuz. Und überliefert ist auch, dass Petrus am Ende gekreuzigt wird und er den Wunsch hatte, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, aus Demut vor Gott, weil er nicht die gleiche Position am Kreuz einnehmen wollte. Aber bis dahin sagt Gott ihm zu, wirst du ein Leben im Glauben haben, und Petrus wird Gott nie mehr verleugnen. Aber Gott wusste ja, dass er trotzdem Schwächen hat und dass er trotzdem auch weiterhin Fehler machen würde, so wie er unsere Schwächen ja auch kennt. Und er weiß, was wir alles noch anstellen werden. Gott ist allwissend, er weiß alles. Aber warum Petrus, warum die Verleugnung? Es war doch eigentlich alles schon passiert. Judas hat seinen Job gemacht, hat Jesus verraten. Jesus wurde gekreuzigt, Jesus ist auferstanden. Wozu jetzt Petrus und diese Szene? Petrus war der Jünger, der am meisten getadelt wurde. Aber das Bemerkenswerte an Petrus ist, dass er trotz aller Kritik nie beleidigt war. Er hat täglich seinem Zeugnis hinzugefügt und ist Jesus immer gefolgt und hat von ihm gelernt. Petrus war nicht nur ein Lehrender, sondern auch ein Lernender. Und er sollte Zeuge Christi sein. Und dazu bedurfte es aber einiger Schulungen, indem er Jesus folgte, persönliche Erlebnisse mit Jesus hatte. Und er wurde an Herz, Verstand und Händen geschult. Er sollte Zeuge des auferstandenen Christus sein, ein besonderer Zeuge. Und so kam es dann auch. Er war unter anderem Mitbegründer der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Durch ihn geschahen Heilung, Wunder. Er ging auf Missionsreise und sollte auch hinterher noch ein paar Ämter haben. Aber in Petrus sehen wir, dass Gott selbst aus unserer größten Schwäche was Gutes machen kann, was ihm zur Ehre gereicht. Und so sagte Jesus, folge mir nach, Petrus, folge mir. Folge mir, Petrus, du hast es doch gesehen. Du weißt doch, wie ich es gemacht habe. Und Petrus hat Jesus ja nun tatsächlich gesehen. Du weißt doch, wie es geht. Ich habe es dir doch gezeigt, wie ich Gott, den Herrn, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, von ganzer Kraft liebe. Und dadurch aus der Liebe heraus auch die Gebote halte. Du hast doch gesehen, wie ich den Nächsten geliebt habe. Der nah bei mir war oder der in den Familien ist, die Freunde, Bekannten, Nachbarn, alle, die mit mir gehen, die mir entgegenkamen, die, zu denen ich gegangen bin und vielleicht sogar die ich noch gar nicht kenne. Du hast es doch gesehen, Petrus. Weide und hüte meine Herde. Und geh und mach Jünger. Und Petrus? Jesus spricht zu Petrus ins Herz, eine Entscheidung der Liebe und der Nachfolge. Und Jesus spricht zu Petrus, folge mir nach. Du wirst ein Leben im Glauben haben, wirst am Kreuz sein. Und Petrus macht jetzt Folgendes, er wendet sich von Gott ab. Sein Blick geht auf den Jünger, der von sich sagt, Jesus liebt mich. Der Typ macht genau dasselbe, was er in der Nacht der Verleugnung auch getan hat, nur in einer anderen Situation. Er wendet sich von Gott ab. Er geht aus dem Blick Gottes raus. ich meine, das lieb, zu sagen, ich habe dich lieb, krieg dahin. Ein Leben im Glauben zu führen, ist ja schon mal ganz gut. Da kann einem schon ein Stein vom Herzen fallen. Aber das Kreuz, wer weiß. Fakt ist, er wendet sich ab. Und auch wir wenden uns immer von Gott, immer wieder von Gott ab. In Gedanken, Worten, Taten. Wir wenden uns ab, wenn uns der Plan, den Gott für uns hat, nicht gefällt. Wir verweigern uns dem Plan Gottes und gehen lieber unseren Vorstellungen oft nach. Aber Gott ruft auch zu dir und mir. Folge mir nach. Ich habe es dir doch gezeigt, wie es geht. Gott, deinen Herrn, an erster Stelle zu lieben. Mit ganzem Verstand, ganzer Kraft, ganzem Herzen, ganzer Seele. Ich habe dir doch gezeigt, wie es geht. Deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst, auch wenn du den Nächsten vielleicht nicht für liebenswert hältst, aber ich habe es dir doch gezeigt. Und dann mach's doch wie ich und erzähl anderen von mir, so wie ich es auch getan habe und habe Gott bekannt gemacht. Und vielleicht bringst du ja noch einen anderen mit in den Himmel, so wie ich den, der da am Kreuz neben mir hing. Du kommst nicht alleine. Aber Gott weiß ja, er kennt uns und er bietet uns an, den Weg mit uns zu gehen, weil aus eigener Kraft geht's nicht, wie auch Petrus erfahren durfte. Und dann beantwortet Jesus die Frage, Petrus, was mit dem da drüben? Und er macht es wie so oft mit einer Gegenfrage. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich an? Nachfolge ist persönlich, Nachfolge ist individuell. Und so wie wir einen individuellen Fingerabdruck haben, einen einmaligen, so ist auch die Nachfolge einmalig. Und Gott hat einen Plan. Und es macht überhaupt keinen Sinn, nach einem anderen zu gucken, was der macht oder nicht macht oder was auch immer. Überhaupt keinen Sinn. Gott will keine Kopie. Gott will dich. Gott will das Original mit allem, was dazugehört. Und du bist geliebt. Und so sagt er, wie es auch zu Petrus gesagt hat, auch zu uns, folge du mir nach. Geh los, mach's. Und wir wollen beten. Gott, wir danken dir, dass du uns durch Petrus gezeigt hast, dass du uns auch mit allen Schwächen annimmst und uns auch zur Umkehr führst. Und wir danken dir für die Liebe, die du bist und dass wir geliebt sind und gesehen und gekannt. Und Herr, du weißt, in unserem Herzen wollen wir dir nachfolgen. Wir haben dich lieb. Und doch versagen wir immer wieder, weil wir uns ablenken lassen, weil wir einknicken. Aus welchen Gründen auch immer, Herr, du weißt es und du siehst uns. Und wir bitten dich, Herr, aus ganzem Herzen, hilf uns immer wieder, dir nachzufolgen. Lass uns niemals aufgeben, so wie Petrus auch nicht aufgegeben hat. Lass uns in deiner Nähe sein und ja, von dir, Jesus, immer wieder lernen dürfen. Und hab Dank. Ja, hab Dank dafür, dass du, egal wie schwach wir sind, uns siehst und uns beim Namen rufst und für jeden eine Aufgabe hast und an jeden von uns begleitest auf dem Weg und uns unterstützt und nie allein lässt. Hab Dank, großer Gott, für deine Gegenwart und ja, dafür, dass du uns immer wieder zeigst, egal wie schwach wir sind, dass wir dir immer vertrauen dürfen und ja, dass du uns nie aus deiner Hand lässt. Dankeschön. Amen.